Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zur Episode Nummer 178. Wie sagt man beim Fasching eigentlich in München? Hello, Alaf, ich habe keine Ahnung, aber das werden wir gleich rausfinden. Es ist der 11.11., also wenn wir aufzeichnen, es ist 20.42 Uhr und ich schaue gleich mal zum Sebi. Ist es München, hello, Dachau, Alaf, sag's mir.
Ich habe keine Ahnung.
Du bist doch in der Faschingsgesellschaft, du musst doch sowas wissen.
Ja, normalerweise...
Siehst mal, der macht nur das Licht an und aus bei der
Uhr. Er hört nicht zu, er hört nicht zu.
Was nehmen wir das so vor? Der Sebi steht auf so einer Veranstaltung, weiß genau, wann das Licht an- und ausgemacht werden muss, schaut nebenbei auf dem Handy Eishockey oder hört Radio bei Wiesenfeld und hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, was er auf dieser Veranstaltung verloren hat.
Ja, der kommt als Erster, macht das Licht an und geht als Letzter, macht das Licht wieder aus. Ja.
Aber das ist professionell.
Ja. Das Ding, ich bin ja bei den Faschingszügen nicht dabei und bei dem ganzen Ding halt bei diesen Veranstaltungen und bei uns ist irgendwie so gar nichts. Also ich kann nur sagen, aus meiner Heimat, wo ich in den Fasching reingekommen bin, haben wir immer Tisslinger Naridei alle dabei. Das war das bleibt.
Das bräuchte ich nochmal schriftlich, bitte.
Ja, ich dachte es mir auch gerade. Transkription beim Podcast, das geht ja bei unserem technischen Anbieter hier. Das würde ich gerne im Nachgang mal gucken, wie das hier runtergeschrieben wird.
Und ich sage euch, die Kollegen von Sharkbite haben jetzt in den ersten 60 Sekunden dieser Aufnahme schon dreimal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
Ja, das ist ja
vollkommen zu Recht.
Das ist ja auch Karneval und nicht Fasching, was die da feiern. Das ist
ja, richtig.
Das ist ein tiefgreifender Unterschied, ja. Also wir sind in der närrischen Zeit angekommen. Trotzdem wollen wir lieber nicht über Fasching reden, sondern über das Münchner Eishockey. Und ich bin wirklich sehr, sehr happy, habt es wahrscheinlich schon gehört, wir sind heute in Vollbesetzung. Wann, liebe Stammtischgemeinde, haben wir das zuletzt hinbekommen? Erstmal Servus Egel und Gilbert noch on top.
Grüß Gott. Servus.
Servus.
Es tut gut, euch alle am Tisch zu sehen.
Also, ja, alle sind noch da. Ja. Kaum war mal der Wochenende Eishockeypause, sind alle voll motiviert. Mhm.
Frage in die Runde, war es wirklich Eishockeypause oder wäre es versumpft beim Deutschlandcup?
Also, lustige Geschichte, ich war ein Drittel in der Halle. Und es war das einzige Drittel, was ich vom Deutschlandcup gesehen habe.
Du warst ein Drittel in der Halle?
Ich war ein Drittel in der Halle, ja.
Ansonsten, was hast du ansonsten in Landshut gemacht?
Ja, meine Eltern wohnen ja in Niederbayern und ich war schön essen und shoppen und habe allemal Dinge gemacht. Und die Fanbeauftragten hatten aber ihr Regio-Treffen im Rahmen des Deutschlandcups und sind danach auf ein Spiel gegangen. Und wir waren zu einer gewissen Zeit verabredet, nur blöderweise war irgendwas mit dem Eis in Landshut wohl nicht so ganz optimal. Sagen wir es mal so. Ich glaube, da ist was deutlich schief gelaufen und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Ich hatte keine Lust, vor der Halle zu warten und habe mir dann das letzte Drittel einfach noch angeguckt von dem Spiel gegen die Slowakei. Also ich habe ein Drittel gesehen. Hab vorhin in der Zeitung gelesen, dass die Eishockey-Fans am Samstag die Halle leer gesoffen haben. Mhm. Ich sag mal nur so viel, was ich so mitgenommen habe aus der Halle. Das könnte wohl stimmen.
Was leere Pfandbecher oder was hast du mitgenommen?
Ich habe nichts mitgenommen außer Eindrücke. Ich musste ja fahren. Aber ich war auch der einzige Nüchterne in diesem Auto.
Gut. Ich glaube, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir dann tatsächlich über München sprechen.
Das ist ja, gut. Habt ihr den Deutschland Cup auch nicht gesehen?
Doch, ich hab ein Spiel gesehen.
Immerhin.
Eins.
Mhm. Gilbert? Nee, gar nichts.
Ich kann nur so viel sagen, ohne mich läuft nichts.
Ganz ehrlich, wenig. Wenig also arbeitsbedingt, tatsächlich.
Ja, war es Eishockeypause, ist doch gut.
Ja. Und ganz ehrlich, ich freue mich auch, dass die Liga jetzt wieder losgeht.
Ja. Ja, das war eher mein Problem, dass ich mir dachte, ja klar, kommt Eishockey, aber halt nicht das, was ich jetzt unbedingt sehen will. Ja. Und deswegen freue ich mich auch schon wieder aufs Wochenende.
Es ist ja schon wieder 2 Wochen her, seitdem wir uns das letzte Mal hier getroffen haben. Wenn auch nicht in Vollausstattung hier, aber zumindest zum Teil. Also da war dieser Stammtisch war jetzt 2 Wochen lang nicht besetzt. Das ist ja mittlerweile auch gewollt so ein bisschen, ne, dass man dass sich einfach Gedanken anstauen können. Heute lassen wir alles raus. Als wir das letzte Mal hier saßen, hatten wir erstmal von meiner Seite Tonprobleme. Ich möchte mich dafür entschuldigen für die letzte Folge. Das war ein bisschen knarzend. Ich hoffe, dass es heute deutlich besser ist. Und wir hatten vor der Nase noch drei Spiele des EHC Red Bull München, bevor es dann in die Deutschlandcup-Pause gegangen ist. Das waren die Partien gegen Mannheim, gegen Köln und in Frankfurt. Sollen wir mal ein ganz, ganz kurzes Recap über diese drei Spiele machen, weil wir wollen ja heute so ein bisschen auch nach vorne blicken. Wir wollen drüber sprechen, so ein kleines Fazit ziehen und natürlich auch vorausschauen. 5-4 zu Hause gegen Mannheim, 1-2 zu Hause gegen den KEC und dann ein 5-4 nach Penalty schießen in Frankfurt. Mhm. Wollen wir das mal ganz kurz zusammenfassen?
Ja, Mannheim war so ein schöner Abend.
Das stimmt allerdings.
Also erstens, das war wichtig, dass wir mal diesen Vorsprung über die Zeit gebracht haben, war extrem wichtig, weil es waren ja wieder diese gefährlichen 3 Tore Vorsprung. Es war ein Sieg gegen Mannheim und der Sebi und ich waren danach noch ganz gelöst und entspannt.
In der Jackson Bar.
In der Jackson Bar gesessen, genau.
Ja, aber wir waren uns ja einig, dass das eigentlich schon so relativ nah ans gelungene Spiel rankommt, wie wir uns das so ungefähr in dieser Halle vorstellen.
Mhm. Also, ganz ehrlich, das war atmosphärisch schön, es war auf dem Eis unterhaltsam, es war erfolgreich. Man hat Mannheim geschlagen. Ja, also es war so der, ich glaube, wir haben es, glaube ich, damals auch gesagt, in der Jackson Bar, wo ich mittlerweile übrigens froh bin, dass sie nicht so heißt. Dazu kann ich vielleicht später noch was sagen, aber ich glaube, es war so der erste Abend, wo ich mir in dieser Halle dachte, jo, heute hat sie mich abgeholt, diese Veranstaltung.
Das war ja dann auch so ein bisschen zum Einmonatigen, ne? Das SAP Garden. War es dann vielleicht auch so der krönende Abschluss dieses ersten Monats?
Nö, wie gesagt,
nee,
lass mal 10.
Der Abschluss hört sich so an, als wäre der Monat an sich eh schon toll gewesen und das war so die Kirsche auf der Torte und das so weit möchte ich nicht gehen.
Es hat den Monat gerettet, will ich jetzt auch nicht sagen. Also so, ja.
Die Kurve bekommen.
Ja, so kann man es nennen. Mhm. Weil wir haben ja danach gleich mit Köln wieder weitergemacht.
Gilbert, vielleicht an dich die Frage. Wir waren ja beim Grand Opening, saßen wir in zünftlich in Tracht nachzuhören, in Folgenummer habe ich vergessen. Du warst jetzt aber auch endlich mal wieder im Garten. Wie war es denn für dich?
Ja, also besser als beim ersten. Nein, das erste Mal war schon super, aber war natürlich schon ein deutlicher Unterschied. Zum Spiel gegen Buffalo, wo ja noch nicht alles so funktioniert hat, wie es hätte sollen. Es war dann, sage ich mal, in Anführungszeichen ein normaler Spieltag. Ergebnis hat dann auch noch gepasst. Das war das Spiel gegen Nürnberg dann, wo ich das nächste Mal war. Und da habe ich dann auch mal diesen Bierautomaten, ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge schon angerissen, das Thema, den Bierautomaten mal ausprobiert, der auch wunderbar funktioniert hat. Nee, top. Also es sind wirklich für mich eher so bauliche Dinge, die ich anders gemacht hätte jetzt im Nachhinein. Aber vom Erlebnis her top. Also ich werde jetzt auch im Dezember nochmal dann das erste Mal mit meinem Sohn gehen, weil der auch unbedingt mal hin will und bin dann gespannt, wie die Eindrücke auch für ihn sind. Der kennt das alte Eisstadion halt überhaupt nicht, weil er einfach zu klein war. Und ich habe aber ein bisschen Angst, das war ähnlich mit ihm, wo ich das erste Mal mit ihm bei 60 war, dass er vielleicht den falschen Eindruck gewinnen könnte, weil bei 60 waren wir damals da zur Halbzeit, dann glaube ich 4-1 gestanden für die Löwen, nach 10 Minuten schon 2-0 oder sowas, also das war dann...
Dauerkarte für den Jungen.
Ja, ich habe schon gesagt, das nächste Mal mit ihm wieder hin, dann steht es 0-0 nach 90 Minuten und der fragt mich, ob ich ihn verarschen will. nein, aber das ist genau der Punkt. Also er wird jetzt da eine topmoderne Halle sehen und für ihn ist das halt der Standard dann, ja, wenn er dann vielleicht auch mal öfter gehen will.
Und dann fährst du nach Straubingen mit ihm.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber er hat natürlich noch genügend andere Hallen in Deutschland, die etwas anders ausschauen. Nein, aber ich finde es top und ich habe mich auch damit angefreundet. Ich freue mich jetzt auch schon auf den nächsten Besuch. Und zum Mannheim-Spiel vielleicht noch ganz kurz. Das habe ich mir zu Hause angeschaut, auch mit meinem Sohn, zumindest teilweise. Aber ich muss da am Egel vollkommen recht geben. Es war wirklich total unterhaltsam. Es hat eigentlich alles gehabt, was man sich vom Spiel gegen Mannheim erwartet. Es waren viele Tore da und am Ende dann eben der Sieg für uns. Also das war wirklich seit langem mal wieder eine Eishockey-technisch, spielerisch allumfassende Leistung und ein schönes Spiel einfach zum Anschauen. Ich glaube auch, als neutraler Zuschauer hätte man da seine Freude gehabt.
Gefolgt von einer weiteren Heimniederlage gegen die Kölner Haie, bei der ein gewisser Justin Schütz einmal mehr getroffen hat.
Der ist auch der einzige Grund, warum die dieses Spiel gewonnen haben. Also das muss man jetzt mal, um hier vorzugreifen. Also verdient war das nicht für Köln. So oft passieren.
Das Thema dürfte endlich sein. Ja.
Das darf er jetzt auch mit Köln gern noch machen.
Ja. Dann nie wieder.
Dann reden wir danach nochmal drüber. Ich glaube, dass ums Thema Justin Schütz kommen wir dann nicht herum. Mehr als 1000 Kölner Fans da gewesen, die hatten Spaß in München. Die haben sich auch das Bier schmecken lassen, habe ich mir hören sagen. Ich habe mich ja an demselben Abend noch getroffen mit den Kollegen von Sharkbite auf das ein oder andere Kaltgetränk und einen Burger und Sparrows. Ein sehr schöner Abend. Kleiner Gruß hier an dieser Stelle nochmal. Die deutsche Eishockey-Podcast-Bubble ist schon fein. Das, glaube ich, muss man auch einfach mal an der Stelle nochmal sagen.
Ja, aber das sind natürlich auch zwei besonders nette Jungs.
Ja. Also liebe Grüße an Tube und Markus. Und dann natürlich das dieser Penalty-Sieg in Frankfurt. Ja, Kurve nochmal gekriegt, aber irgendwie scheint das mit dem Penalty-Schießen zu klappen. Wir werden ja über unsere Saisonwette einen kleinen Zwischenstand nachher gleich noch geben.
Ja, war toll. War ein herrlicher Ausflug. Sebi und ich waren ja beide dort.
Ist es da immer noch so warm?
Jetzt, wenn man so den Garten gewohnt ist,
Ja, es ist schon immer noch warm, aber ganz ehrlich, es ist okay. Und wenn man den Garten so gewöhnt ist, findet man auch das Eis in Frankfurt nicht mehr so eine Katastrophe wie beim ersten Spiel. Was immer noch nervt, sind die Klatschpappen.
Aber die Säule nicht mehr, oder?
Ja, also wir waren eigentlich genau so viele Fans, dass man den beiden Säulen, also der rechts und links, so ein bisschen ausweichen konnte und jeder das ganze Eis gesehen hat. Muss mich fragen, wie man in einer Stadt, wo man so grandiose Fußballfans hat, in einer Eishalle dieses Klatschgepappe tatsächlich als Stimmung definieren kann. Das ist mir ein einziges Rätsel, bin ich ehrlich. Ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es gibt ja so Fahrten, da ist der Weg das Ziel.
Ja, ich durfte Radio machen. Das heißt, bei mir war erst der Rückweg das Ziel.
Ja, genau. Also ich hätte da eindeutige Beweisfotos. Eins ging, glaube ich, auch hier in die Runde.
Ja.
Ich glaube, auch die Hinfahrt war schon einigermaßen.
Ja, ja. Ich kann auch Alkohol haben, ohne Spaß zu haben, oder wie war das?
Also, vielleicht schmeißen wir die Saisonwette hier gleich mal hier rein, bevor wir jetzt so ein kleines Viertelsaison-Zwischenfazit ziehen. Wie ihr wisst, haben wir wieder unsere Saisonwette am Start für diese Saison und nachzulesen auf unseren Social-Media-Kanälen. Ich habe mir die Mühe gemacht, einfach schon mal ein bisschen runterzurechnen, was wir für einen Zwischenstand haben. Ich weiß nicht mehr die genaue Summe, die wir am Saisonende letztes Jahr eigentlich hatten. Aber die war definitiv unter 100 Euro, weil wir, glaube ich, bei vielen Sachen waren wir optimistisch, die dann nicht ganz so funktioniert haben. Jetzt war ich einfach neugierig, wie weit es denn in dieser Saison bisher gediegen ist bei absolvierten 15 Partien des EHC Red Bull München. Und Heidewitzka, dieses Jahr waren wir defensiv unterwegs, beziehungsweise haben uns gedacht, naja, komm, wir wollen ja schon auch für den guten Zweck am Saisonende was spenden. Und dank euch da draußen, ganz vielen von euch, von der kleinen Spende bis zur großen Spende, haben wir letztes Jahr über 3.000 Euro zusammenbekommen. Das war ja totaler Irrsinn und das war grandios. Und jetzt wollte ich mal gucken, wo stehen wir? Wie gesagt, wir waren letzte Saison am Saisonende eigentlich nur zweistellig. Und ich freue mich, da mitteilen zu können, dass wir jetzt schon bei 105 Euro sind.
Penalty-Schießen sei Dank.
Penalty-Schießen sei Dank, Shorthander sei Dank. Und weil wir gesagt haben, ja komm, ein pro EHC-Tor im SAP-Garden machen wir auch eins. Ja, aber so geht das in eine Richtung, die mir gefällt. Und wir wissen auch von dem ein oder anderen Stammtischhörer, dass der ja mitwetten möchte und quasi dann auch mitrechnet und dann am Ende der Saison schmeißen wir in einen Topf. Also ich glaube, wir sind auf einem stabilen Weg, da wieder am Saisonende was Gutes tun zu können.
Ja, das ist am Ende ja sowieso ein quasi Hand in Hand geht mit dem Erfolg der Mannschaft, soll es uns ja allen recht sein.
Ja, absolut. Absolut, also deswegen ganz, ganz großartige Geschichte. So, wie ihr es von uns gewohnt seid, wir gucken nicht so im Detail nur auf Spiele, sondern wir wollen so ein bisschen das ganze Große beurteilen. Und wie gesagt, wir haben ein Viertel dieser Saison jetzt bereits gesehen. Wir haben es beim letzten Stammtisch so ein bisschen anklingen lassen. Ich glaube, wir sollten heute vor dem Start ins zweite Viertel der Saison durchaus einen kleinen Rückblick wagen. Liebe Freunde, fang mal an. Was war euer Highlight bisher in den ersten 15 Saisonspielen?
Es ist ziemlich viel in diesem Mannheim-Spiel drin gewesen, ja.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, das Mannheim-Spiel.
Das muss ja gar kein Spiel sein. Es kann ja auch irgendwas anders sein, was hier rund um den EHC Rapper München passiert ist.
Dann war es die Fahrt nach Frankfurt.
Oder die Heimfahrt, was denn jetzt genau?
Ja, der Frankfurt-Trip war, glaube ich, so aus Fanereignis-Sicht eins da, vielleicht sogar das Highlight bisher, ja. Da gehe ich dem Sebi recht.
Ja. Aber dieses Mannheim, also vom Spiel her, dieses Mannheim hatte einiges drin. Tatsächlich, wow. Komischerweise, Frankfurt, das Spiel auch irgendwie.
Ja, es war auch gut.
Weil,
hat auch Spaß gemacht.
Das war so das erste Spiel oder eins der wenigen Spiele, wo man gemerkt hat, okay, sie wollen jetzt unbedingt nochmal. Also so, da hat man nicht das Gefühl gehabt, sie haben sich aufgegeben, sondern sie wollen das jetzt noch drehen und das muss jetzt unbedingt funktionieren und man hatte so von der Offensive her, also Mannheim von der Defensive her in den letzten Minuten und dort halt von der Offensive und von allem in den letzten Minuten wirklich so dieses Gefühl mal, dass alle miteinander machen, so dass das so ein Team ist und dass die das jetzt zusammen machen wollen.
Oh. Oh. Bei der ja, nachvollziehbar. Eine gute Besserung hoffentlich ist und dem Tobi Rieder da nicht allzu Schlimmes passiert.
Das werden wir sehen dann beim kommenden Spiel. Das ist dann, wie wir wissen, am Freitag das Spiel gegen Straubing, das übrigens ausverkauft ist.
Auch schon wieder.
Auch schon wieder.
Ich bin bezeichnend, dass uns bei bisherigen Highlights, vom ersten Viertel der Saison nichts einfällt, was in Zusammenhang mit unserer Halle steht.
Also ich persönlich hätte jetzt gesagt, mein persönliches Highlight wäre bisher tatsächlich das erste Liga-Heimspiel gegen Wolfsburg gewesen, weil du da eben, ja, es war halt der Liga-Auftakt das erste Mal. Es ging erstmals um Punkte. Du hast 11 Tore gesehen. Es war ein Hin und Her. Das war jetzt mein persönliches Highlight. Also, weil es halt das erste Mal, es war das erste Mal im Liga-Betrieb ausverkauft. Du hattest ein Spektakel. Über die Qualität des Spektakels haben wir damals gesprochen. Das war jetzt vielleicht nicht so, aber so grundsätzlich, so vom Gesamteindruck. Ja.
Ja, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, für mich die Halle, da spielen jetzt vielleicht ein paar Punkte mit rein. Und viele wollen jetzt bestimmt immer bei mir sagen, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich will ja gar nicht jammern. Es ist halt einfach nur so eine Erklärung. Also der erste Punkt, ich war sehr zufrieden mit unserer alten Halle. Ich habe unsere alte Halle geliebt. Ich bin da gerne hingegangen. Und wenn jetzt irgendjemand sagen würde, es war ein schöner Ausflug und ab nächster Woche gehen wir wieder in die alte Halle zurück, wäre ich der Erste, der dort vom Stadion stehen würde und ein Bier zapfen würde.
So. Boah, ja, ich helfe auch, den Container wieder umzuziehen.
Und das ist jetzt kein Punkt gegen die neue Halle, sondern das ist einfach nur ganz klar unser Oberwiesenfeld, immer noch das Wohnzimmer. Ich hatte nie das Gefühl, oh mein Gott, ich musste jetzt raus oder wäre schön, da mal was Neues zu haben. So. Der zweite Punkt war das, es ist ja so viel erzählt worden. Das wird die Super-Mega-Halle, irgendwas, was wir noch gar nie hatten und das haben wir noch nie gesehen und da sind so viele neue Sachen drin und das ist dann mit SAP dazu und da gibt's Live-Statistiken auf dem Handy und wenn man das dann hochhält, dann kann man auch während dem Spiel hier, wie hieß das damals, Augmented Reality und dann gibt's da drin richtig was und dann bist du da drin und dann funktioniert nicht mal der Videowürfel. Mag jetzt vielleicht auch keiner was dafür können, aber das sind halt so Sachen, du kommst in die Halle rein, gerade zum Start und es war halt einfach nichts Besonderes. Also es war halt klar, für uns ist es mal was Neues, aber man hat sich halt ausgemalt, dass es halt wirklich was krass Neues wird, was man halt so wirklich noch gar nicht kennt. Und dann denkt man sich schon so, ja, okay, gut, aber jetzt so weit weg von, für mich bleibt immer noch die O2 Arena, Uber, Mercedes, wer auch immer da jetzt den ganzen Platz kauft oder auch in Mannheim die Arena oder vom Gefühl her kommt bei mir eh nichts ran. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Gilbert, aber das Skandinavium, das war schon
die Halle hatte Stil. Halle hatte Stil. Ja.
Das sind halt so Sachen, ja, weiß nicht, das hat mich jetzt nicht. Und dann natürlich und es mag jetzt auch nichts Böses sein, weil am Anfang sind viele Sachen, die sich halt einspielen müssen, die noch nicht funktionieren. Aber es hat halt einfach noch nicht funktioniert. Und man ist da irgendwie mit so einer Erwartungshaltung, die sich über die letzten 4 Jahre so aufgebauscht wurde, hingegangen. Und dann stehst du da und bist erstmal klatschnass, bevor du überhaupt in dieses Stadion reinkommst. Das hat vielleicht schon mal das war der erste Downer, dass man halt wirklich drecknass in dieses Stadion reingekommen ist.
Also ich fühle das so ein bisschen, was der Sebi da sagt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es wurde, also ich glaube, das eigentliche Highlight an dieser Halle ist nicht die Bowl und nicht das, was wir als Zuschauer sehen, sondern das sind die 3 Eisflächen für den Nachwuchs und die Möglichkeiten des Trainings und die Rahmenbedingungen für die Profispieler und die Rahmenbedingungen für die Kinder. Und das ist ein nicht zu unterschätzender und sehr wichtiger Faktor. Was ich aber als Fan und Saison erlebe, ist halt das, was sich in der großen Halle abspielt. Und ich glaube, dass man dort viel Erwartungshaltung auch geweckt hat. Immer mit dem Thema auch, dass man ja ein Premium-Produkt zu Premium-Preisen liefern will. Und wenn man es jetzt mal vergleicht, und da bin ich beim Sebi, auch vielleicht mit damals noch der O2 World in Hamburg, die ich dann noch in die Liste mit aufnehmen würde. Ja, mei, gell, also viele Plätze, bunte Lichter und so weiter, das hast halt in vielen Hallen. Und ich glaube, man hat sich einfach, bisher hat man hoffentlich die Knalleffekte noch zurückgehalten. Weil für mich war wichtig, dass man irgendwie ein stimmungsvolles Rahmen schafft. Ich finde, da hat man sich viel genommen, indem man aus meiner persönlichen Perspektive das Intro komplett versaubeutelt hat. Und zum Zweiten, was für mich halt auch so ein Punkt ist, wir haben oft hier geredet über diese ominöse Jackson Bar und diese Geschichte, dass man da einen Treffpunkt hat, ähnlich wie ihn zum Beispiel Mannheim ja hat hinter der Fankurve, wo man die alten Banden von der alten Halle an die Wände genagelt hat und so die Geschichte des Vereins mit rübergenommen hat. Und dann kommst du zu bei uns in die, ich war jetzt zweimal in kurzer Zeit da drin, ins, wie heißt es noch schnell?
Henry.
Henrys und ja, all das, was ich mir so vorgestellt habe an unter einer Fankneipe, wird eigentlich vom Henrys leider nicht erfüllt. Und das sind halt zwei Wermutstropfen, die im Moment mir persönlich es halt schwer machen, diese Halle so zu feiern, dass ich sage, das war jetzt ein Highlight der ersten Viertelsaison.
Ja, man hätte schon irgendwie erwartet, dass in dieser so einer Fankneipe, da hängen so alte Trikots drin von arrivierten Spielern, die man ja durchaus jetzt, man mag ja Red Bull vorwerfen, aber man ist ja durchaus trotzdem viermal Meister geworden. Man hat Pokal gewonnen, man hat, also man hätte ja alles irgendwie so da gehabt, um auch so eine Kneipe irgendwie ordentlich einzurichten. Und auch so auf Eishockey, aber es ist halt einfach eine sterile Kantine. Mehr ist es nicht. Genau.
Also. Gilbert, willst du noch schnell ein Highlight reinschmeißen oder sollen wir gleich zu den Lowlights kommen?
Ich wollte gerade sagen, das waren eigentlich nur noch Lowlights hier. Also, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch positiv hervorheben kann. Also, die haben mir schon alles madig gemacht jetzt.
Nein.
Nein. Was ich toll finde, ist wirklich, auch wenn ich nicht alles genutzt habe bis jetzt, aber die kulinarische Vielfalt finde ich wirklich top. Bei den Preisen kann man drüber streiten. Da darf man schon mal ordentlich in die Tasche greifen, genauso wie beim Bier. Aber gut, es ist, wie es ist. Nein, ich habe tatsächlich, als ich dann gegen Nürnberg nochmal da war, bin ich nochmal auf diese Toilette gegangen, wo ich diese Zimmermannsschrauben gefunden hatte, um zu schauen, ob die noch da sind oder nicht. Sie waren dann weg, aber da waren dann auch schon wieder ein paar Wochen vergangen. ich konnte das nicht sehen, Egel jubelt. Nein. Bitte, Simi.
Nein, ich. Es tut mir vorbei, ich will nochmal einmal auf dieses Henrys zurück. Und zwar, weil es mir einfach. Ich wollte es mir verkneifen, aber ich will es jetzt doch sagen. Leute, man kann ja auch mal was von Salzburg lernen. Und jetzt verprügelt mich. Aber wenn man jetzt in Salzburg gibt es auch neben der Eishalle eine Sportsbar. Die hat mehr von dem, was wir uns unter der Jacksonbar vorgestellt haben, als das Henrys, das je irgendwo momentan in die Nähe hinkommt. So, jetzt kommen wir weiter.
Deswegen bin ich auch froh, dass sie nicht Jacksonbar heißt, weil das würde Don Jackson nicht gerecht werden.
Ja, ich weiß nicht, inwieweit halt einfach das Konzept Multifunktionshalle noch mit reinspielt. Ja.
Es tut mir trotzdem in der Seele weh, weil selbst wenn man schon sagen muss, dass es die Salzburger in Salzburg besser hinkriegen, das kann doch nicht der Anspruch sein von uns.
Und Mannheim hat doch auch eine Multifunktionshalle und ja, da spielen auch noch die Rhein-Neckar-Löwen in dieser Halle. Und trotzdem, ja.
So.
So, sagen wir es euch aber. Ne?
Genau.
Nein, ich verstehe euch ja, aber bei uns ist es halt leider alles etwas steriler und alles etwas sauberer und ja, wie sage ich es richtig? Langweiliger, das wäre jetzt der negative Ausdruck, aber allglatt. Ja, bei uns ist halt alles einfach hier streamlined und da gibt es nichts links, nichts rechts und nur eine einzige Richtung, wenn man so will. Leider, natürlich.
Also übrigens, mir ist jetzt erst aufgefallen, dass Pokale in dieser Halle rumstehen, ne?
Unter der Treppe?
Ja, unter der Treppe. Welch wirklich, also.
Die hat der Innenausstatter da stehen gelassen, oder wie?
Unter welcher Treppe?
Da ist eine Vitrine unter der Treppe, wenn du runtergehst zu unserer Kurve, also von diesem sogenannten Dauerkarteneingang runtergehst, die Treppe runter zu unserer Kurve. Hinter, auf der Rückseite dieser Treppe, da ist eine Vitrine, da ist unser Pokal drin und der Pokal von den Korbballern. Und also da hätte ich mir vielleicht auch...
Also hinter der Pfandtheke, wo du die halb...
Ja, ja.
Da, wo du nur selten hinkommst.
Ja. Ich glaube, das Ding heißt, hat sogar einen Namen, weil halt der Biersponsor dort sich auch platziert und weil da Tische zum Essen sind. Aber noch unprominenter hätte man die Dinger, glaube ich, gar nicht aufbauen können.
Also. Ich habe das Foto gesehen, das du gemacht hast, und ich bin durch diese Halle gegangen, weil ich hatte ja beim Mannheim-Spiel wirklich Zeit, bevor ich da meinen Platz, und ich bin durch diese Halle gelaufen, überall bin ich rumgelaufen und habe die Ecke gesucht, ich habe sie nicht gefunden, aber danke für die Aufklärung. Also,
das wäre ja noch eine Schnitzeljagd, wenn ich das machen
würde. Das kann doch nicht sein, da hinten geht es schon nicht weiter, da ist zu, hier ist zur Haupteingang, Nebeneingang, irgendwo muss doch dieses Ding sein. Zwei Stockwerke hoch, runter.
Aber das wäre doch echt mal eine Idee, eine Schnitzeljagd durch den SAP-Garten.
Ja.
Wie gut kennt ihr das neue Wohnzimmer schon?
Ja.
Haben wir sonst noch irgendwas, was man reinschmeißen sollte?
Das waren ja jetzt die Highlights, die du von uns hören wolltest.
Ja, ich traue mich jetzt nach den Lowlights gar nicht mehr zu fragen.
Ja, doch, vielleicht schon.
Okay. Leg los. Nach 30 Minuten noch kommen wir zu den Lowlights. Ich wollte eigentlich einen lustigen Runden.
Ja, das ist gut, wir können doch lustig immer drauf. Eben. Das ist ja schon gut.
Eben.
Aber wir müssen uns so ein bisschen was aufheben für die nächsten Spiele. Ich kann jetzt nicht schon wieder anfangen, über irgendwas zu meckern. Also mir persönlich zum Beispiel diese LED-Bande oben drüber, die nervt mich aktuell ein bisschen stark, weil da so viel Bewegung und Blinke drin ist.
Dass und zum falschen Moment. Also die wird bespielt teilweise, das ist eine Katastrophe.
Kann man das nicht wenigstens während das Spiel läuft auf einen gewissen statisch und während der Unterbrechung blink und also manchmal ist das schon ich bin ja ein Mensch, ich lasse mich immer sehr gern ablenken und mich zum Beispiel lenkt das ziemlich ab vom Spiel.
Sonst noch was?
Wobei ich sagen muss, die Farben kommen echt gut rüber. Also das muss man schon. Also der Kontrast von dieser LED-Bande, der ist schon beeindruckend gut. Also das, also um hier aus dem ganzen Ding was, und das ist ja das, was mich vielleicht dann noch mehr ablenkt, weil es halt einfach, also manchmal schaut es halt gut aus. Und wenn man sich Werbepartner sucht, kann man denn nicht mal irgendwo rumlaufen und denen sagen, pass mal auf, ist zwar schön, dass ihr alle rot in eurem Logo drin habt, aber das geht halt leider nicht bei uns in der Halle während einem Eishockeyspiel. Also wir haben so viel.
Du hättest gerne die Logos eingeblaut.
Ja, wir haben so viele Rot da drin. Das Rot gefällt mir halt einfach nicht. Es war aggressiv. So.
Ah, oh, ja, schön. Schön. Sonst noch etwas zu den Lowlights oder sollen wir ins Zahlenjonglieren gehen?
So weit waren die Spieler noch nie weg von den Fans wie aktuell. Es wurde mir jetzt schon ein paar Mal zugerufen. Also tatsächlich, Vorteil alte Halle, du warst am Spielerausgang quasi gestanden und konntest mit so gut wie jedem Spieler auch mal ratschen. Wenn du nicht zufällig presseakkreditiert bist, siehst du unsere Spieler eigentlich quasi gar nicht mehr. Also es gibt eigentlich keinen Meet-and-Greet-Point mehr, wo der Fan mit den Spielern in Kontakt kommt, sich Kinder ein Autogramm holen können oder was auch immer. Und ich finde, diese persönliche Interaktion, ich bin mir sicher, es gibt auch ein paar Spieler, die vermissen das. Der eine mehr, der andere weniger.
Es gibt genauso viele Spieler, die feiern das hart.
Ja, eben, sag ich ja, der eine mehr, der andere weniger. Schade, dass es halt so gar keine Möglichkeit mehr gibt, also für beide Seiten eigentlich nicht, da vielleicht mehr in Kontakt zu treten.
Der Kontakt hat sich verlagert, ne, auf die Jugendmannschaften, würde ich jetzt mal sagen.
Also ich habe übrigens letztens gesehen, da hatte, ich glaube, Angerloh hatte ein Spiel parallel zu unserem in der Trainingshalle oder hatte ein Training oder was auch immer. Und der Robin und ich kamen nach der Pressekonferenz zur Pressetür raus und dann standen da zwei Münchner Fans und wollten von den Spielern, die da aus den Trainingshallen kommen, Autogramme, weil die, naja.
Autogramme, ja damit. Egal wer.
Ach, okay.
Der riecht nach Eishockey-Handschuhen, der muss was unterschreiben.
Der muss unterschreiben.
Gut.
Ja, das waren so die Highlights, würde ich sagen.
Okay, gut. Ja. Wenn wir jetzt, wir haben ja auch einen etwas erlebt in diesem ersten Vierteljahr, dass es in der DEL beim EHC Red Bull München noch so noch nicht gegeben hat, einen Trainerwechsel von Toni Söderholm zu Max Kaltenhauser. Es steht jetzt auch fest, Max Kaltenhauser bleibt bis Saisonende auf jeden Fall Cheftrainer des EHC Red Bull München. Damit ist die Frage beantwortet vom letzten Stammtisch, wo ihr das überhaupt? Ja, er will.
Da muss ich jetzt gleich mal was sagen, was jetzt einfach nicht in die bisherigen Abend reinpasst. Das finde ich super. Das ist eine mega gute Entscheidung und es freut mich total. Und das finde ich total positiv.
Das ist jetzt zu positiv, glaubst du, für diesen Stammtisch heute, oder wie? Nein, also ich sehe es ja genauso. Ich glaube, das ist, Max Kaltenhauser kann das Beste sein, was dem EHC Red Bull München jetzt in dieser Saison in der Hinsicht passiert ist. Ich glaube, es ist eine sehr kluge Entscheidung, sowohl eishockeymäßig. Er spricht noch die Sprache der Spieler. Es hat sich etwas ausgewirkt, da können wir nachher auf die ein oder andere Zahl noch blicken. Er ist als Bayer, so wie er sich gibt, wie er redet und wie man ihn am Eis sieht, hat er das Potenzial, auch den Münchner Eishockey-Kosmos mitzureißen.
Ja, vor allem, er spricht nicht nur wie die Spieler, er spricht auch noch wie die Fans. Also es ist das ist so einer der letzten wirklich aktuell für mich fast noch menschlich nicht maschinisierten Punkte in dieser
Gemengelage.
Ich suche ein positives Wort. Ja,
In diesem professionalisierten Umfeld.
Ja, genau. Also es ist noch irgendwie, ist für mich irgendwie gerade so eins der wenigen Bindeglieder noch, die das Gefühl geben, dass man da noch irgendwie eine Sportmannschaft und ein Team ist und ein Verein, wie man es normalerweise im europäischen Sport gewohnt ist. Kein so ein Veranstaltungszirkus wie jetzt in Nordamerika drüben. Also, es ist ja so.
Ich glaube, die Meinung zu Max Kaltenhauser an diesem Stammtisch ist relativ eindeutig.
Ja, und ich glaube nicht nur an diesem Stammtisch, also auch wenn man sich bei uns in der Halle, in der Kurve umhört, in diversen Gruppen, also
selbst bei,
Gegnern,
wenn man sich umhört.
Ja, selbst bei den Gegnern. Und ganz ehrlich, auch in Frankfurt wieder, der läuft unten unter dem Gästeeingang vorbei und wird sofort bejubelt. Also für einen Trainer, der das so neu macht, muss ich sagen, der hat ganz schnell Herzen gewonnen.
Hm. Weil er ist, wie er ist.
Aber ich finde auch, die komplette Organisation kann auch von ihm lernen. Also es ist jetzt nicht nur, dass er kommt und hier lernt, wie man in der DEL hier gut Trainer wird, sondern vielleicht kann sich oder möchte sich auch die Organisation so ein bisschen kann sich abschauen, wie schnell man ein harmonisches Umfeld schafft mit allen zusammen, indem man einfach jetzt mal nicht aalglatt irgendwo ist, sondern das Gemeinsame wieder und das Natürliche und ja.
Es hat sich auch ein bisschen was verändert. Ein User, der Patrick aus dem Nordkurvenforum, hat ja mal so ein, zwei Statistiken rausgesucht und hat uns auch darauf hingewiesen, die ich dann auch hier gerne rausziehen würde, hat die Expected Goals für und gegen mal gegengerechnet unter Toni Söderholm und unter Max Kaltenhauser. Da gibt's durchaus eine gewisse Differenz. Unter Toni Söderholm hat man im Schnitt 1,57 Tore mehr geschossen, als eigentlich der statistische Wert hergegeben hätte. Also man hat überperformt. Jetzt ist es so, dass man 0,12, dass man jetzt nur noch bei 0,1 Tor mehr ist. Also man verwertet die Chancen so, wie sie auch sind. Also das ist ein großer Unterschied. Das heißt, man ist wieder näher an dem eigentlichen Spielgeschehen auch dran. unter Max Kaltenhauser. Unter Toni Söderholm war der tatsächliche Gegentorschnitt bei minus 0,12 zu den Expected unter Max Kaltenhauser, das 0,31. Und man kassiert einen Tick mehr Tore als vorher, ist man aber relativ auf einem Level. Punkteausbeute, hatten wir schon gesagt, ist relativ ähnlich, aber das Auftreten auf dem Eis ist ein bisschen anders. Und das, glaube ich, gibt insgesamt schon auch einen leicht positiven Drive. Und deswegen ist durchaus auch so dieses Bauchgefühl mitentscheidend, glaube ich, gewesen, dass man gesagt hat, hey, mit dem Max machen wir weiter. Das Feedback aus dem Team war dementsprechend, und ich finde, man sieht auch eine Entwicklung.
Es macht halt aber auch jetzt mal ergebnisunabhängig. Es macht einfach auch deutlich mehr Spaß, dieser Mannschaft wieder beim Eishockeyspielen zuzuschauen, als es unter Toni Söderholm war. Und das ist für mich als Fan, als zahlende Kundschaft, als der Empfänger der Dienstleistung, ist das schon ein gravierender Punkt, ob ich jetzt das gerne anschaue, was da unten passiert, oder ob es mich eher langweilt, was da unten passiert.
Also der Unterhaltungs- und Identifikationsfaktor ist
und das ist halt der riesengroße Unterschied. Wie gesagt, man kann es gar nicht so an Punkten und an Dingen, und das Team ist ja immer noch dasselbe, und wie gesagt, es werden endlich Tore geschossen, es wird endlich kassiert, aber beim Zuschauen macht es einfach deutlich mehr Spaß.
Ja, ich finde, die Schwingungen, die vom Eis Richtung auf die Tribüne kommen, sind andere.
Also nehmen wir mal zwei Spiele her. Wir haben jetzt gegen diese zwei Mannschaften da am Rhein gespielt und haben zweimal 2-1 verloren. Aber dieses Spiel gegen Köln, das war deutlich angenehmer und besser zum Anschauen wie das gegen Düsseldorf noch. So viel zum Ergebnissport. Und gegen Düsseldorf haben wir sogar noch einen Punkt geholt. Oh, hey. Ja, na, aber es ist ja so. Beide Spiele verloren, beide knapp, beide ähnlich. Wenn du jetzt das irgendwie verkaufen möchtest, dann würdest du sagen, boah, beide Spiele waren super eng und knapp und bis zum Ende, und was für eine knisternde Spannung in der Arena und Garden. Und es waren einfach zwei unterschiedliche Spiele. Fertig. Vom Auftreten. Und das macht für mich gerade den Unterschied aus, warum ich mich jetzt auch wieder freue, zum Eishockey zu gehen und dieser Mannschaft zuzuschauen. Und warum ich mich jetzt auch aufs nächste Spiel wieder freue. Beim letzten Straubingen-Spiel, da habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, was wird das denn jetzt? Gut, das haben wir gewonnen. Das hat keiner erwartet. Jetzt erwartet auch keiner, dass wir das unbedingt gewinnen müssen am Freitag gegen Straubingen. Aber ich denke, jeder freut sich drauf, dass man wahrscheinlich ein anderes Auftreten der Mannschaft zu so einem Derby sehen wird.
Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil das auch so ein bisschen das Frankfurt-Spiel widerspiegelt, finde ich. Ich weiß nicht, wer von euch beiden das vorher gesagt hat, Sebi oder Egel, dass du eben gesehen hast, dass die Mannschaft Bock hat und alle ziehen mit. Und da wäre es auch okay gewesen, wenn es am Ende eine Niederlage gewesen wäre. Ja. Und genau das, glaube ich, ist auch jetzt so die neue Denkweise bei vielen, bei einigen. Ich weiß es nicht, aber bei mir geht es zumindest so. Wenn ich das so höre beim Sebi, glaube ich, ist er da auch so. Man freut sich auf das Spiel, und das Ergebnis ist zu Beginn jetzt erstmal ja irrelevant. Klar, vor allem gegen Straubing freut man sich, wenn man gewinnt. Aber man weiß einfach, dass man erwarten kann, dass da unten was passiert, mit dem man zumindest im Ansatz mal zufrieden sein kann. Ja, und da geht es nicht darum, dass die 35 Kringel fahren und auf einem Schlittschuh da die Tore schießen oder weiß Gott was, sondern es sieht einfach nach was aus. Und im besten Fall springt auch was dabei raus am Ende. Und das ist halt was ganz anderes als das, was wir noch unter einem anderen Trainer hatten.
Lass uns mal auf die ein oder andere Zahl blicken zu dieser Viertelsaison-Bilanz. Da sind nämlich ein paar ganz interessante dabei. Der EHC Rapper München erzielt 4,0 Tore im Schnitt pro Spiel. Das ist der höchste Schnitt in der DEL. Man kassiert aber auch 3,13 Tore pro Spiel. Das ist der neunte also Tabellenplatz 9 ist das in diesem Wert, in dieser Bewertung. Also sehen wir schon mal, wo da so ein bisschen das Problemchen ist. Das liegt vor allem in der Defensive, was wiederum schön ist, auch Bestwert in der deutschen Eishockeyliga, ist die Schusseffizienz von 12,9%. Das ist schon ein sehr feiner Wert. Und da kann man jetzt wieder drüber diskutieren, ist das etwas, wo man sich auf die Schulter klopfen kann? Der EHC Red Bull München kassiert die wenigsten Strafminuten pro Spiel mit dem Schnitt 8,3.
Das ist irgendwas, das hat man schon ewig nicht mehr. Also das ist jetzt, denke ich, kann man schon mal als neu rausstellen. Also
ja, das, aber da bin ich ein bisschen beim Flo. Ich bin nicht sicher, ob das ein positiver Wert ist. Weil, also, du kassierst unglaublich viele Gegentore oder verhältnismäßig viele Gegentore, wollen wir es ja nicht überstrapazieren, ne? Obwohl du sehr gute Torhüter da hinten drin hast. Und es ist schon aufgefallen, dass es immer noch viele Gegentore gibt, wo, ja, wo wir in der defensiven Arbeit, sagen wir mal, nicht gerade glücklich aussehen und wo es, glaube ich, auch dem Gegner teilweise zu leicht gemacht hat und zu wenig wehtut. Und dann erinnere ich mich an die Aktion gegen Augsburg, wo der andere den Barreka-Zampf hat. Und da würde ich mir eigentlich schon wünschen, dass man sich vielleicht mal eine größere Strafe abholt und da auch mal ein Zeichen setzt oder vielleicht auch mal bei der einen oder anderen Aktion kurz vor Schluss mal energischer dazwischen geht. Von daher glaube ich, hätte uns vielleicht die eine oder andere Strafminute mehr in der Saison nicht geschadet.
Ja, bisher. Die Frage ist, wer?
Genau, die Frage ist, wer und warum?
Und die Frage ist, wer? Und ich sage jetzt mal, in Unterzahl sind wir halt auch nicht so. Also, weiß ich, wahrscheinlich denken sich die auch, bevor wir jetzt Unterzahl spielen, komm, lass ihn laufen.
Würde dazu passen, dass die Unterzahlquote des EHC Red Bull München auch nur die neuntbeste der Liga ist mit 77,5%.
Powerplay dagegen?
Viertbestes der Liga mit 24,5%.
Mhm. Wobei das dieses Jahr auch schon pervers ist, wenn du mit 24% das Viertbeste nur bist. Also jetzt mal.
Wie viel hat denn der Beste?
30, glaube ich,
Berlin. Das suche ich euch mal schnell raus. Die Powerplay-Quote, die beste haben die Eisbären Berlin, oh Wunder, mit 30,19%. Dahinter auf Platz 2 Wolfsburg mit 27,27, genauso übrigens wie die Penguins Bremerhaven auf 3.
Ja, die Eisbären spielen schon wieder eine cremige Saison, das muss man ihnen lassen, ne?
Ja, kleiner Nachschub, der EHC München bei 3 Shorthändern in dieser Saison bereits, nur ein Team ist besser, das ist die beste Vorstadt mit 4.
Mei. Regensburg 2, okay, ja stimmt.
Haben wir nicht mal gesagt, das ist eher München 2, bedingt aus der Geschichte, anderes Thema. Aber noch ein paar Statistiken, die ich rausschmeißen kann. Ganz interessant, da blicke ich auf die Eishockey-News von heute. Also wir haben ja schon gesagt, das haben wir eben noch nicht gesagt, EHC Red Bull München auf Platz 4 momentan, 15 Spiele, 27 Punkte und 60-47 Tore. Die Eishockey-News hat mal aufgeschlüsselt, wann denn die Tore gefallen sind. Erstes, zweites oder drittes Drittel. Und das, was ich ganz, also im ersten Drittel schießt der EHC Red München 16 Tore. Das ist der vierthöchste Wert der Liga. Im zweiten Drittel sind es 20. Das ist ebenfalls der vierthöchste Wert der Liga. Und im letzten Drittel sind es deren 22. Das ist der zweitbeste Wert der Liga. Jetzt wird es aber interessant. Im ersten Drittel kassiert der EHC lediglich 6 Tore bisher. Das ist Bestwert in der Liga. Im zweiten Drittel kassiert man 15 Tore. Das ist der siebtbeste Wert der Liga. Und im letzten Drittel kassiert man 24 Buden. Das ist der schlechteste Wert der Liga.
Das kommt jetzt aber irgendwie auch nicht überraschend. Also.
Ja, das ist irgendwie so, ja. Zum Ernsthaft, wundert das irgendjemanden? Ja. Leaffan.net, da braucht man nicht. Also die Arbeit der Eishockey-News, ich verbeuge mich echt toll, aber noch mehr Leaffan oder Leaffan.net, da kann man das, da muss man nicht auf die Eishockey-News warten, da gibt es die Statistiken super rausgearbeitet zu jedem Spieltag.
so fair muss man sein, also das, was da in dieser Seite steckt, Le Fond und Leaf-Fan, also unglaublich, ja. Wirklich. Ich schaue gerade, ob ich euch noch schnell eine Zahl rausschmeißen kann. Der ERC bei München lässt pro Spiel 27,9 Schüsse zu, das ist der achte Wert, der achtbeste Wert in der Liga. Also könnte man auch ein bisschen weniger Schüsse noch zulassen.
Ja, also am Ende muss das letzte Drittel halt in den Griff kriegen, oder?
Also das ist tatsächlich der Punkt, weil an den eigenen Toren hapert es ja nicht.
Ja, also ich meine, dass die Verteidigung eher die Schwachstelle in der Mannschaft ist. Ich glaube, das überrascht jetzt auch keinen. Letztes Drittel, ja, diese Gegentore immer kurz vor Schluss, auch das überrascht keinen. Das sind zwei Ansatzpunkte. Denkt, die kennt der Trainerstab auch und die kennt die Mannschaft auch und deswegen hat man jetzt mit den Spielern, die da waren, bestimmt daran gearbeitet und für den kommenden Freitag schon abgestellt.
Okay. Wollt ihr ja immer noch einen Verteidiger? Was ist das drittschlechteste Team, was Schüsse von der blauen Linie abgibt? Um jetzt mal ganz tief in die Statistikwelt hier.
Ist also eine wir bräuchten eigentlich einen schnellen Verteidiger, der gut von der blauen Linie schießen kann, vor dem eigenen Tor alles abräumt, auch körperlich. Also wir bräuchten Mats Maybe mit einem Schlagschuss von Richie Regier in seiner Glanzzeit.
Also du hättest gerne Richie's Maybe.
Genau.
Ist notiert.
Ich notiere mir das mal eben und schicke die Nachricht noch schnell in den SAP-Garden, in die Geschäftsstelle. Ich glaube, wir sind alle gespannt, ob sich in diesen Tagen noch was tut. Vielleicht ist das ein Thema, das wir vielleicht mal kurz mal minimal hier in den Ring schmeißen. Deutschland-Cup-Pause wäre jetzt auch so ein Punkt, wo gerne mal nochmal was getan wird. Bin gespannt, ob sich da noch was tut rund um den ERC München, ob da noch jemand aufschlägt.
Bauchgefühl ist bei mir im Moment eher nein.
Bauchgefühl wäre bei mir so ein minimales Ja, aber wir werden es sehen. Zu sehen im Spiel gegen Straubing vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht macht das auch Sinn, einmal kurz nochmal drauf zu gucken. Die nächsten Spiele am Freitag zu Hause, Straubing am Sonntag in Bremerhaven, Donnerstag drauf in Iserlohn und dann ganz ungewohnt Samstag, 23.11. 19 Uhr gegen Augsburg. Da gibt es, glaube ich, noch wenige Tickets, Stand heute. Stand Montagabend, 11.11.
Aber ich bin sicher, auch das wird, ich glaube, dass wir jetzt nach der Deutschland-Cup-Pause nochmal gestärkt aus dieser Pause kommen.
Ich glaube auch, dass es denen, die in München waren, wobei ja einige auch im Urlaub waren, aber die, die hier gearbeitet haben, sagen wir es einfach mal so, dass das gut getan hat und dem Ganzen auch hilft.
Also dieser kleine Durchschnaufer nach diesem teilweise wirklich Sprint im ersten Gardenmonat. Ich gebe zu, auch mir als ein arbeitender Eishockey-Beobachter hat dann dieser kurze Durchschnaufer dann durchaus auch gut getan. Also gebe ich auch ganz offen zu. Und der Wiederauftakt jetzt gegen Straubing mit einem Folgengarden, das ist jetzt schon, da ist jetzt schon auch eine andere Vorfreude wieder da. Also so ehrlich bin ich dann schon.
Schauen wir mal, wie lange die dann hält.
Ja, bis ins ja das ist wieder ein anderes Thema. positiv an dieser Stelle noch zu erwähnen ist der aktuelle Zuschauerschnitt von 9.699. Das ist ligaweit Platz 4, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Aber weil auch jeder kommt und jetzt noch eine kleine Anekdote, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, aus dem Nürnberg-Spiel. Wir sind da gesessen, Flo, ich sage jetzt zwei Reihen hinter dem Platz, wo wir gesessen sind, gegen Buffalo, also ein bisschen weiter oben. Wir hatten neben uns einen Herrn und eine Dame, ich glaube, das war ihr erstes Date, das war ein Sonntagabendspiel gegen Nürnberg und es war wirklich, es war zum Schießen. Er hat ihr nämlich dann erklärt, wie Eishockey so funktioniert und es war einfach göttlich, das zu hören. Dann hat er versucht, die Geschichte vom Zwei-Linien-Pass und sowas zu erzählen und sie war natürlich total interessiert. Hinter uns haben wir irgendwelche Bundesliga-Statistiken vom Fußball dann ausdiskutiert, das fand ich auch sehr interessant. Also um uns rum waren wir, glaube ich, die Einzigen, die wegen dem Eishockey da waren. Also außer der nette Herr, der neben mir dann saß mit seiner Damenbegleitung. Also es zieht schon komische Leute an momentan, ja. Aber soll uns wurscht sein, bei knapp 10.000 Schnitt ist ja alles in Ordnung.
Du musst sie halt nur halten.
Ja, ja, also er kommt mit der nächsten Flamme bestimmt wieder.
Das ist ja lustig. Du musst dich dann nur umdrehen und sagen, hey, die letzte, die hat es völlig schnell.
Schneller verstanden, genau.
Da oben sind aber bestimmt Dauerkartenbesitzer. Bitte. Bitte, sprecht diesen Mann an, wenn euch auffällt, da ist wechselnde Begleitung. Einfach mal einen blöden Satz fallen lassen.
Wisst, das ist ja schon die fünfte im vierten Spiel. Ja.
Oder so ähnlich. Gut, so viel zum Münchner Eishockey-Kosmos. Ich glaube, wir müssen einen kleinen Exkurs machen. Wir haben den Namen Justin Schütz schon mal angesprochen. Ich glaube, wir müssen mal...
Erlangt über das nicht für heute.
Ach komm, lass uns den noch schnell anschneiden. Ich möchte, dass es nochmal emotional wird.
Och, ich glaube, da muss man dich enttäuschen.
Okay, dann schmeißen wir mal kurz rein. Nach übereinstimmenden Medienberichten wechselt Justin Schütz nach dieser Spielzeit von den Kölner Haien zu den Adler Mannheim. Es steht eine Summe im Raum, die ist viel diskutiert worden, was ihm an Gehalt geboten wird. Wenn die Summe stimmt, dann ist es ein sehr, sehr gutes Angebot, was man als deutscher Eishockey-Profi dann durchaus national annimmt. Deswegen ist das, glaube ich, jetzt nicht das Thema. Heute am Montag kam noch die Meldung dazu, dass angeblich auch Nationalkeeper Maximilian Franzreb von Bremerhaven nach Mannheim wechselt. Und mich würde einfach in dieser vollbesetzten Stammtischstunde die Meinung dazu interessieren.
Du, da ich in den nächsten, glaube ich, 4 oder 5 Wochen noch zweimal nach Mannheim fahre und meine Akkreditierungen noch nicht genehmigt sind, lasse ich anderen Leuten gerade den Vortritt.
Ich kann euch ja vorlesen, was der Egel in unsere Gruppe geschrieben hat. Ich kann das aber auch als meine Meinung wiedergeben. Ich weiß jetzt gar nicht, wer von euch das war, aber... ich glaube, Sebi war da vorne mit dabei, dass das halt, wir sind jetzt bei der Viertelsaison und er hat natürlich statistisch gesehen einen richtig guten Lauf. Ob es dann nächstes Jahr auch noch so ausschaut oder weitergeht, überhaupt, ob es in der Saison so weitergeht, ist halt die andere Frage. Ein Großteil seiner Tore schießt er gegen München. Ich meine, vielleicht hat man ihn auch deswegen geholt. Schlechte Erfahrung gemacht in München mit Mannheim und dann holen sie halt einen, der München Tore schießt. Ich finde es gewagt, vor allem wenn es auch eine Summe, also wenn es die Summe ist, die dann auch, die werden wir natürlich nicht erfahren, aber wenn es die Summe ist, die er bekommt, hätte, wer sagt da nicht ja? Ja?
Geschrieben wurde ja in der Bild-Zeitung von 230.000 Euro.
Ich glaube, es waren sogar 240, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber ist ja wurscht.
Wir reden von netto.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Haufen Geld und das... für einen Spieler, der natürlich noch ein bisschen was vor sich hat in der Karriere, aber halt, da trete ich mir hoffentlich nicht zu nahe, halt noch nicht so viel auf dem Zettel stehen hat. Weil, ich will jetzt nicht sagen, nicht geleistet, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, glaube ich. Ich finde es spannend und ich bin auch gespannt, ob das sich rentiert, ob das ein Investment für Mannheim ist, was sich am Ende auszahlt. Ich wünsche es Justin Schütz, aber ja.
Meine Theorie ist ja, er trifft nicht gegen München so gerne, er trifft in München sehr gerne.
Ja, ist also hätte er
dann hätte er es auch eher das EHC-Trikot wieder anziehen können.
Ja, ja.
Das kann er aber dann nächstes Jahr wirklich lassen. Also in Köln darf er das, aber nächstes Jahr kann er das wirklich lassen.
Ja, du wirst sehen, nächstes Jahr trifft er dann in Köln zigmal und dann wechselt er nach Berlin und dann trifft er dann gegen Mannheim in Mannheim zigmal. Also.
Mich stört doch dieser Wechsel nach Mannheim überhaupt gar nicht so sehr. Wisst ihr, was mich halt wirklich stört an dieser ganzen Geschichte ist, dass du einem, und wenn ich ihm jetzt zu nahe trete, dann mag das ja auch sein, aber das sind Gehälter, die zahlt man Top-Spielern, den Top-DEL-Spielern. Und Justin Schütz ist beileibe erst gut, er ist begnadet. Er hat da aber auch Top rein Mitspieler und ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt unbedingt schon der bessere Spieler als ein Rieder, ein Kühnhakel, ein oder in die Richtung Michaelis oder irgendwo. Also ich glaube, das ist halt einfach, da bin ich jetzt mal froh. Und wenn es wirklich ein Wettbieten gab oder das Gehalt wirklich gezahlt wird, dann muss ich jetzt mal ernsthaft sagen, dann bin ich ja froh, dass Christian Winkler da nicht blind mitbietet oder irgendwas. Und ich hoffe, er hat es nicht gemacht und ist mit 220 gescheitert, sondern also ich hoffe halt ganz einfach, dass ich sage jetzt mal, in 13 Clubs dieser Liga, egal wie viel Kohle das da ist, dass dieser Unfug einfach nicht mitgemacht wird.
Ja gut, also ich meine, du musst vielleicht auch eine Prämie zahlen, weil du, ich meine, am Ende, er muss halt in Mannheim wohnen.
Gut, das macht schon mal 200.000 vom Gehalt aus. Das ist
der muss mit, nein, im Ernst jetzt mal, also ich bin da beim Sibi. Ich glaube, solche Tendenzen gab es ja früher im Fußball auch. Irgendein Verein hat angefangen, für ja Spieler, die vielleicht nicht am obersten Regal sind, oberste Regalgehälter zu zahlen und damit im Prinzip die Preise für die ganze Liga nach oben zu tragen. Aber also ehrlich, ich höre immer, die kaufen die ganze Liga zahm und was nicht bei 3 auf dem Baum ist und einigermaßen gerade auslaufen kann. Das geht alles nach München, alle, weil Red Bull so viel Geld ausschüttet und die kaufen teilweise Spieler von Vereinen weg, nur um andere Vereine zu schwächen. Die gehen alle nach München. Ja, Pustekuchen. Eigentlich ist das, was immer München vorgeworfen wird, kannst du fast 1:1 im Moment über Mannheim legen, finde ich. Und also ich stelle mir tatsächlich die Frage, die haben mit den jungen Adlern eine hervorragende Nachwuchstruppe. Aber was ist denn die Perspektive für diese Jungadler-Spieler? Also ich habe so das Gefühl, da gibt es nur die Kategorie... Ja, die
Spieler aus der Red Bull-Akademie nachkommen.
Ja, also nein, aber ganz ehrlich, man hat so das Gefühl, wenn, dann haben sie so richtige Knaller, die gehen dann direkt, eigentlich mehr oder weniger direkt nach Nordamerika durch. Und allen anderen, die nicht in dieser Qualität sind, wird in Mannheim dann halt schnell irgendwie einer vor die Nase gesetzt. Aber...
Ja, vor allem, wenn es der Betrag ist. Ich meine, du machst ja mit sowas eventuell auch die Kabine kaputt. Ja, ich meine, da wird es genügend.
Und da sind sie Meister drin.
Bitte?
Also das kann niemand besser als Mannheim.
Ja, aber
sich genau die Kabine das ist ja, kaputt machen.
Ja. Ich meine, das wird man ja in Mannheim, also jetzt im Kader auch mitbekommen haben, diese ganze Geschichte. Von daher, wie der Egel sagt, da kommt dann einer irgendwann nach und meint, weiß Gott wer. Und dann heißt er, ja, sorry, aber du jetzt halt nicht. Ja? Geh erst mal nach Köln und schieß ein paar Tore in München und dann können wir nochmal drüber sprechen. Ja? Nein, also ja,
es wie bleibt gesagt, doch dabei. Mannheim kauft einfach das, was am teuersten verfügbar ist, das wird gekauft. Das kommt mir so vor wie die Russen im KDW. Das ist egal, was das ist. Da steht ein Blink-Blink-Preisschild dran. Das ist teuer. Das muss gut sein. Das kaufen wir. Egal, wie viel das kostet. Und wie viel Erfolg sie jetzt in den letzten Jahren damit hatten. Das haben wir ja gesehen. Da sind sie einmal Meister geworden, weil München zu viele Verletzte gehabt hat und in der Champions Hockey League sich gegen Frölunda noch aufgearbeitet hat im Finale. Das hat halt dann bei weitem nicht mehr gereicht, um die Serie irgendwie noch zu drehen. Da haben sie es mal geschafft zur Meisterschaft. Aber ansonsten...
Aber jetzt nochmal zur Person Justin Schütz. Es bleibt halt wirklich ihm zu wünschen, dass es nicht so nochmal auf Fußball umgelegt, keine so Causa Schlaudraff oder ähnliches wird. Das hatten wir beim FC Bayern schon oft genug, dass da eben genau die Leute kommen, die ein gutes Jahr in Anführungszeichen haben, selbst Lukas Podolski, der dann länger da war, der sich nie wirklich durchgesetzt hat, ja, der halt dem großen Geld hinterher ist und da dem Ruf des großen Vereins gefolgt ist und da bleibt, wie gesagt, Justin Schütz nur zu wünschen, dass das genauso funktioniert, wie er sich das vorstellt oder auch wie die Adler Mannheim sich das vorstellen.
Nee, auf gar keinen Fall. Nee, ganz ehrlich. Nein, also ich wünsche ihm, dass er da schnell den Absprung wieder schafft und seiner Karriere dann wieder einen Sinn Aufschwung gibt. Verleiht. So.
Erstmal einen Sinn gibt wieder. Ja. Ja. Nein, aber ihr versteht, was ich meine. Von daher, es wird spannend und ich bin auch gespannt, wie das dann da funktioniert in Mannheim mit ihm. Oder auch mit Franz Reb. Ich weiß Gott, wie viel Geld der da kriegt.
Also, als Justin Schütz bei uns am Stammtisch gesessen ist, in Folge Nummer 138, wer es nachhören möchte, hat er damals auch gesagt, er möchte gerne Stand damals, das war Mai 2023, nochmal für München auch spielen. Ich glaube, das grundsätzlich ist da nichts entgegenzusetzen. Aus meiner Sicht, wenn diese Summe stimmt, jeder Eishockey-Profis haben auch eine begrenzte Zeit, sollte diese Summe stimmen, dann ist das sehr attraktiv. Dann kann ich das absolut auch nachvollziehen. Mannheim ist halt jetzt, er geht quasi wieder zurück zu einem ambitionierten, großen, potenten Club. Er ist von München, einem großen, potenten Club, weggegangen, um einen Schritt zurück zu machen, um Anlauf zu nehmen für seine Karriere. Jetzt muss er quasi da wieder einsteigen. Jetzt müsste er den nächsten Schritt machen. Ihm persönlich ist es zu wünschen. Aus Münchner Sicht muss es nicht Mannheim sein.
Aber ist Köln kein potenter Club jetzt in diesem Zusammenhang?
Nicht mehr.
Ja, potent schon. Also
hat Köln nicht die Ambition, deutscher Meister zu werden?
Ja, aber es ist halt immer noch Köln am Ende, oder?
Ja, aber die machen es ja nur mal kleiner wie Mannheim, aber die Ausrichtung ist ja dieselbe.
Naja, das werden die Shark bei die Jungs hören.
Das machen wir doch gar nicht böse.
Jetzt am Karneval zu gehen, liebe Leute.
Ach Gott, bei Köln, wenn irgendeinen Spieler verpflichten, dann denkst du dir auch, okay, gut. Man hat von außen überhaupt keine Idee, wie der da reinpasst in diese Mannschaft. Aber er hat die letzten Jahre mal in der Statistik gut gespielt und kostet bestimmt einen Haufen Geld, aber es ist doch so. Und ganz ehrlich, nein, ich wünsche, von mir aus wird Justin Schütz mit Mannheim DEL Topscorer nächstes Jahr. Aber bevor ich den Mannheimern eine Meisterschaft gönne, gratuliere ich die nächsten 10 Jahre den Eisbären Berlin weiter zur Serienmeisterschaft. Also es ist oder x-beliebig irgendjemand anders. Ich erwische mich sogar zum Überlegen, ob ich es den Straubing Tigers nicht sogar eher wünschen würde, als den Mannheim. Also ein finale Straubing gegen Mannheim, ich weiß nicht, oder ich habe Befürchtungen, wo meine Glückwünsche liegen würden.
Okay, einigen wir uns darauf. Justin Schütz macht 45 Buden für die Adler Mannheim, im Finale spielen aber Köln und München gegeneinander.
Oh, das wäre geil. So.
Also, wenn wir jetzt schon so weit sind, glaube ich, sollten wir auf die Zielgerade einbiegen, weil langsam, glaube ich, kämen wir in einen Schmarrn.
Ja.
Wer hat denn angefangen mit 230.000 Euro?
Alright. Mein Zettel ist tatsächlich leer. Wer will noch was loswerden? Das ist jetzt die Gelegenheit.
Nee, schon um Kopf und Kragen heute geredet. Lass mal.
Nein, das ist gut. Vielleicht für alle, die hier noch zuhören, die jetzt bei diversen Fanclub-Stammtischen nicht dabei sind. Wenn ihr am Freitag in die Halle geht gegen Straubing und ihr steht in den Blöcken 20 und 21, nicht wundern, dass vielleicht sich Leute dazu kuscheln wollen, so wie ich, oder sich mal reinstellen. Wir wollen nämlich mal probieren, ein bisschen mehr Stimmung in die Halle reinzukriegen. Dazu ist ja überlegt worden, dass von den aktiveren Fans, die gerne mitmachen, dass man sich nicht komplett quer verteilt unten vor der ersten Reihe, sondern dass sich in den nächsten Spielen immer mal wieder ein paar Leute auch nach hinten stellen und dann am besten natürlich auch in die Mitte stellen, also genau zwischen die Blöcke, um dort ein bisschen die anderen Leute drumherum ein bisschen mitzunehmen, mal zu schauen, wenn sie die Lieder noch nicht so gut kennen oder irgendwas, dass man denen halt ein bisschen souffliert. Heißt das so?
Souffliert? Oh, ja, also genau. ist auch noch Bildungsauftrag an diesem Stammtisch. Ja, genau.
Also dass man da ein bisschen mit animiert und reinhaut und
also Entwicklungshilfe leistet.
Ja, genau. Also es mag ja unterschiedliche Gründe geben, warum unsere Kurve so lahmarschig ausschaut, wie sie ausschaut. Wenn man mal von ein bisschen außen drauf schaut und dass man unter den ersten 4 Reihen, die nur gegen das Plexiglas Stimmung machen, nichts hört. Und wie geil die Stimmung in dieser Halle sein kann, das glaube ich, haben wir alle erlebt gegen Mannheim, gegen Wolfsburg. Und das wollen wir einfach ein bisschen öfters haben im Stadion. Und deswegen wollen wir jetzt da ein bisschen schauen, wie man die Leute abholen kann. Und ja. Genau. Da aus dieser, ich sage jetzt mal, passiven Zuschauerkurve wieder eine aktive Mitmachkurve, wie so ein Stehplatz eigentlich gedacht ist, so eine Stehkurve, dass man das wieder ein bisschen kultivieren kann.
Genau, Achtung, das Ganze kann doch zu Sicht- und Lärmbelästigung kommen, wenn man da steht.
Genau.
Gibt doch bei dem einen oder anderen Verein genau diese Hinweise auf den Tickets.
Mhm. Gibt es übrigens vom EHC Red Bull München auch. Also es gab eine Rundmail an alle Dauerkartenbesitzer auch im Stehplatzbereich, dass die Stehplatzkurve auch als solche gedacht ist. Also für alle, die jetzt denken, das geht jetzt nur von den Fans aus und nur von bestimmten Fangruppierungen, die Nachricht gab es auch offiziell vom EHC Red Bull München, dass das schon als klassische Stehplatzkurve gedacht ist und man das auch gerne so hätte. Und genau.
Stellen wir das Ganze unter das Motto alle zusammen für München, ne? Sonst noch etwas, was wir mitgeben wollen zum Restart der Deutschen Eishockey-Liga aus Münchner Sicht? Wenn dem nicht so ist, verweise ich auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads. Lasst da gerne ein Like da, dann verpasst ihr nichts, was sich am Münchner Eishockey-Stammtisch tut. www.packmas.de, da erfahrt ihr alles über uns. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter auf den Podcatchern eurer Wahl. Gerne eine Sternebewertung, eine Bewertung auch in schriftlicher Art und Weise da lassen. Je höher, desto geiler, da freuen wir uns immens drüber. Und Anregungen, Ideen, Kritik, Wünsche etc. pp. Einfach an uns schicken. Unseren Namen @packmas.de oder wenn ihr an uns alle erreichen wollt, an team@packmas.de. Dann verbleiben wir wie immer mit den besten weiß-blauen Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch und sagen, bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und bleibt ja wie immer eins, vor allem am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
Weiß und blau.